Edgar, du bist mit 12 Jahren nach Sereth gekommen. Als du 15 warst, mussten alle Juden von Sereth sich am Bahnhof versammeln. Wie kam es dazu?
Also die Deutschen, also Hitler, erklärte, also hat, ist 1941 im Juli in Russland einmarschiert. Und Rumänien hatte vorher große Gebiete an Sowjetrussland verloren. Die Russen waren 1940 in Bessarabien einmarschiert und in der Nordbukowina und hatten sie besetzt und annektiert. Und die Rumänen wollten das zurück und schlossen sich deshalb Hitler an und marschierten mit der deutschen Armee in Russland ein. Die Rumänen übernahmen alle Judengesetze von den Deutschen und deportierten ihrerseits ihre Juden aus den annektierten Gebieten Bukowina, Bessarabien und Siebenbürgen. Am 14. Oktober 1941 hingen große Plakate in der Stadt, wo drauf stand, alle Juden müssen um 6 Uhr früh am Bahnhof sein, um nach dem Osten abtransportiert zu werden. Wer sich weigert oder zu Hause bleibt, wird standrechtlich erschossen. Außerdem mussten die Juden alle Wertsachen und Geld bei der Regierung abliefern. Also wir gingen um 6 Uhr früh zum Bahnhof und wurden abtransportiert. Wir fuhren 3 Tage lang durch Osteuropa und kamen dann nach 3 Tagen am Grenzfluss Dniester an. Das ist der Grenzfluss zwischen Ukraine und Rumänien. Das war ein kleines Dorf, das hieß Ataki, war ein jüdisches Dorf. Die Juden waren vorher erschossen worden. Die Häuser waren leer. Dort fanden wir Platz und übernachteten. Am nächsten Tag mussten wir zum Flussufer und wurden in Flößen, da die Brücke vom Krieg zerstört war, in Flößen wurden wir auf die andere Seite des Flusses gebracht. Dort lag die große ukrainische Ruinenstadt Mogilew-Podolsk. Die Stadt war zweigeteilt, einen christlichen Teil für die Ukrainer und einen jüdischen Teil für die Juden. Wir hatten aber Glück, wir fuhren in einer geschlossenen Gruppe von Freunden und der Anführer hieß Lonjo Abraham. Der kannte zufällig den Kommandanten des Ghettos, einen Rumänen, und ging zu ihm ins Büro und bat ihn um einen Schutzbrief. Den bekam er auch. In dem Brief stand, dass wir nicht weiter debattiert werden konnten, durften und dass wir eine Schule requirieren konnten für unsere Gruppe. Das hat uns das Leben gerettet, weil es gab ja kaum Häuser. Die Stadt war vollkommen zerstört. Tausende schliefen auf der Straße und erfroren im Winter. Wir hatten also ein Dach auf dem Kopf und wurden auch nicht wieder weiter deportiert.
Ihr habt euch aus alten Fensterrahmen Betten gebaut, konntet auch kochen, aber die Frage ist, was habt ihr gekocht? Im Ghetto gab es überhaupt nichts zu essen.
Also wir waren nicht so dumm und haben weder Wertsachen noch Geld abgeliefert und hatten es in den Kleidern versteckt und eingenäht. Wir machten eine Sammlung und ich war damals erst 15 Jahre alt, aber die erwachsenen Männer schließen aus dem Ghetto raus und tauschen in den benachbarten ukrainischen Dörfern Lebensmittel ein für Geld oder Gold oder Wertsachen.
Ihr habt denn auch Mehl gehabt und Brot gebacken und du bist dann mit deinem kleinen Bruder Manfred, der 3 Jahre jünger war als du, auf den Markt damit gegangen.
Wir hatten im Überfluss Mehl reingebracht und ein Teil war für uns, den anderen haben wir gebacken und verkauft auf der Straße. Ich zog mit meinem kleinen Bruder über den Bazar, den Marktplatz, und flüsterte den Leuten zu: Brot, Brot, Brot. Und ab da werden das eben nur verkauft.
Auf einer Fahrt zu einer Lesung hast du dir im Auto eine Zigarette angezündet und dann hast du mir erzählt, dass die zweite Zigarette, die du in deinem Leben geraucht hast, dass du die niemals vergessen wirst.
Also wir hatten 2,5 Jahre Ghetto überlebt und im März 1944 marschierten die Russen rein. Kurz vorher kam das Rote Kreuz ins Ghetto und hat einen Kindertransport für Waisenkinder unter 15 Jahren aus dem Ghetto rausgeholt und nach Palästina gebracht. Ich wusste von diesem Transport, ich war damals schon 18, habe mich aber dort eingeschlichen zwischen den Kindern und fuhr mit ihnen in die sogenannte Freiheit. Aber auf der anderen Seite der Brücke war eine große Razzia und wir wurden entdeckt wie illegal, wir hatten ja keine Papiere und mussten uns vor einem Maschinengewehr aufstellen und sollten erschossen werden. Weil Flucht aus dem Ghetto war ja mit dem Tode bestraft. Wir wurden aber nicht erschossen, sondern der Offizier kam nach einer Zeit lang aus seiner Kabine und sagte, die Ghetto-Polizei möchte, dass wir zurück ins Ghetto gebracht werden. Also wir wurden in einem Viehwaggon eingefärcht und warteten dort auf unseren Zurücktransport. Inzwischen kam ein rumänischer Soldat am Zug vorbei, der Mitleid mit uns hatte und verteilte Zigaretten. Ich nahm auch eine und wie gesagt, das war die zweite Zigarette in meinem Leben und die hat mir nach dem Schock mir so gut geschmeckt, dass ich seitdem Raucher geblieben bin.
Edgar Hilsenrath hat seine Erfahrungen im Ghetto in seinem ersten Roman Nacht verarbeitet, aber er hat das nicht aus der Sicht von Menschen getan, die wie die Gruppe um Hilsenrath in Anführungsstrichen privilegiert war, die eine Unterkunft hatten und was zu essen hatten, sondern die Hauptfigur Ranek in dem Roman muss jeden Tag um einen Schlafplatz kämpfen, muss jeden Tag um ein Stück Brot kämpfen, aufpassen, dass er nicht in der Razzia aufgegriffen wird und deportiert wird oder dass er auf der Straße verhungert und erfriert. Ich lese ein kleines Stück aus diesem Roman Nacht vor. Das Nachtasyl war das einzige Haus der Straße, dessen Reste sich wie durch ein Wunder erhalten hatten. Das Zimmer des Seitenflügels war eingestürzt, aber der Hausflur und das große Zimmer oben an der Treppe waren erhalten geblieben. Es schien, als hätten die Bomben im vorigen Jahr das Haus nur spaßeshalber in den Seiten gekitzelt. Die übrige Straße war abgebrannt, nur Schutt- und Aschehaufen waren noch da, die sich am Rand des Fahrwegs bis hinunter zum Basar zogen. Die Straße hatte keinen Namen. Vielleicht hieß sie einst Leninstraße oder Gorki-Straße. Irgendeinen Namen wird sie wohl gehabt haben, jedoch er wusste ihn nicht und es war ihm außerdem egal. Hinter dem Nachtasyl befand sich buschiges, von Unkraut und Gestrüpp durchwuchertes Flachland, das sich westwärts erstreckte und am Fluss jäh aufhörte. Es war ein beliebter Schlupfwinkel vieler Obdachloser. Ranek ging vorsichtig über den dunklen Hof. Da er den Weg noch gut im Gedächtnis hatte, fand er mit Leichtigkeit über Geröll und Trümmer bis an den Hausflur mit der Treppe, die aussah, als hinge sie in der Luft. Der Boden des Hausflurs war nass und schmierig, denn der Regen fiel schräg durch den offenen Eingang und sickerte auch durch die Lücken der Mauern herein. Vor dem Aufgang stolperte er über etwas Weiches. Ranek bückte sich und zündete ein Streichholz an. Im flüchtig rasch verglimmenden Schein des Flämmchens sah er das entsetzte Gesicht eines Mannes. »Sie brauchen keine Angst zu haben«, sagte Ranek. »Ich gehöre nicht zu den Treibern.« »Wer sind Sie?« keuchte der Mann. Ranek fühlte, wie eine Hand seine Füße umklammerte, dann ein erleichtertes Aufatmen. »Sie haben keine Schuhe, bloß Lappen.« Ranek lachte leise. »Die Treiber tragen Schuhe«, flüsterte der Mann. »Sie doch auch«, sagte Ranek spöttisch. »Aber meine sind zivile, das erkennt man.« Der Mann hustete, es klang dumpf. Er war Ranek fremd und offenbar einer von den Neuen. »Warum schlafen Sie eigentlich im Hausflur?«, fragte Ranek dann. »Wohnte dort oben«, sagte der Mann mit seiner schwachen, dünnen Stimme und zeigte in das Dunkel über der Treppe. Die Leute setzten mich am Nachmittag vor die Tür. Angst vor der Ansteckungsgefahr. Ich habe das Fieber bis heute verheimlicht, aber schließlich kamen sie drauf. Was ist es denn? Flecktyphus. Warum sind Sie nicht ins Seuchenspital gegangen? Aus dem Spital ist noch niemand lebendig zurückgekommen, sagte der Mann zögernd. Ranek nickte. Er blickte zurück in den finsteren Hof. Es ist kein Haustor da, sagte Ranek, und mit einer Taschenlampe kann man sie von der Straße aus sehen. Passen Sie auf, dass man sie nicht mitnimmt. Ich kann nicht gehen, sagte der Mann. Die verstehen, einem Beine zu machen. Ja, das verstehen die, sagte der Mann. Zigarette? Danke, sagte der Mann langsam. Ich werde in der hohlen Hand rauchen, dann sieht man's nicht von der Straße. Ranek hätte sich nicht weiter bei dem Mann aufgehalten, aber er rechnete bereits kaltblütig. In derartigen Situationen arbeitete sein Hirn stets ruhig und logisch. Scheinbar folgte er heute einem guten Stern. Da war erst die ergatterte Zigarette und jetzt der Kranke. Der Kranke kam wie vom Himmel gesandt und änderte auf einmal den ganzen Sachverhalt. Denn jetzt brauchte er nicht mehr auf gut Glück auszugehen. Jetzt wusste er, was er zu tun hatte. Ich habe selbst nicht viel Tabak, sagte Ranek. Man muss heutzutage sparen, kann Ihnen aber einen Stummel anbieten. Ranek spürte klebrigen Speichel an seinen Fingern, während er den Stummel zwischen die Lippen des Mannes steckte. Als er ihm Feuer gab, sah er wieder die Angst. »Wie viele Tage fiebern Sie schon?« »Ungefähr 12.« »Dann ist wohl heute die Krise.« »Ich glaube.« »Er geht heute Nacht drauf«, dachte Ranek. »Vielleicht überstehe ich die Krise«, sagte der Mann unsicher. Der Kranke tat Ranek nicht leid. Er war bloß ein alltäglicher Fall. Trotzdem wollte er ihm irgendwie behilflich sein, um ihn wenigstens vor der Verschleppung zu retten. Auch dies war keine Sentimentalität. Ranek beabsichtigte hiermit bloß, den Gewinn zurückzuzahlen, den er im Begriffe war, aus der Lage des Mannes zu ziehen. Das war nur fair. Er machte selten unfaire Sachen, nur dann, wenn es nicht anders ging. »Ich werde sie irgendwo verstecken«, sagte er, während er dem Mann unter die Arme griff. »Legen Sie mich unter die Treppe«, bat der Mann. Ranek versuchte, ihn auf die Schultern zu laden, aber da er zu schwach war, ließ er ihn wieder fallen und schleifte ihn dann ruckweise über den aufgeweichten Boden. Der Hohlraum unter der Treppe war durch die verrutschte Wand nicht so groß, wie er geglaubt hatte. Als er den Mann endlich verstaut hatte und sein Werk nochmals prüfte, fand er, dass der Mann gekrümmt lag und der Hintern heraussah. Er drehte ihn deshalb um, was aber nicht viel half. Schließlich hatte er eine Idee. Er führte sie gleich aus. Er holte einige herausgefallene Latten vom Zaun und stapelte sie vor der Öffnung auf. Für einen Außenstehenden sah das wie ein Haufen Brennholz aus und wirkte völlig harmlos. »Sie sind anständig«, sagte der Mann. »In dieser verdammten Zeit trifft man selten Menschen, die noch anständig geblieben sind.« »Die Sache ist nicht der Erwähnung wert«, grinste Ranek. »Geschieht gern.« »Wohin gehen Sie?«, fragte der Mann plötzlich misstrauisch geworden, und Ranek drehte sich nochmals um. »Bloß mal nachsehen, ob Ihr Platz noch frei ist.« Er stand schon auf der Treppe. »Was soll das?«, sagte der Mann dumpf. »Wenn ich ihn nicht besetze«, antwortete Ranek gleichgültig, »dann wird es ein anderer tun. Sie verstehen?« Er zuckte die Achseln. Das Lager Mogilew-Podolsk wurde im März 1944, also noch ein Jahr vor Ende des Zweiten Weltkrieges, von der Sowjetarmee befreit. Von den 25.000 Menschen, die dort inhaftiert waren, überlebten nur 5.000. Dazu gehörte auch die Familie von Edgar Hisenrath, seine Mutter Annie, sein Bruder Manfred, sein Großvater, sein Onkel und seine Tante. Edgar, nach der Befreiung bist du nach Czernowitz zurückgegangen, dann nach Sered und du wolltest dich später nach Palästina durchschlagen. Das hört sich jetzt wieder so einfach an, aber es war mit großen, großen Schwierigkeiten und Gefahren verbunden.
Also nachdem die Russen einmarschiert waren, was für uns die Befreiung bedeutete, beschloss ich, zurück nach Hause zu gehen. Nach Hause war das kleine Städtchen, wo ich vor dem Krieg gewohnt habe. Ich ging durch ganz Bessarabien und gelangte schließlich nach Czernowitz. Czernowitz war die ehemalige Hauptstadt der Bukowina. Dort hatte ich eine Tante, die mir Unterschlupf bot. Aber nach 2 Wochen in Czernowitz machten die Russen eine große Razzia. Czernowitz war inzwischen von den Russen besetzt. Und sie verhafteten alle Männer zwischen 18 und 50. Und mich auch. Und ich kam ins Gefängnis. Ich hatte aber Glück, im Gefängnis lernte ich einen Mann kennen, der gut Russisch konnte. Und er sagte mir, zeig mir mal deine Papiere. Das zeigte ich ihm auch. Das Papier stand drauf, geboren 1926, also ich war damals 18 Jahre. Da sagte er, weißt du was, ich mache dir aus der 6 oder 8, dann bist du 2 Jahre jünger und dann können die dich deportieren. Der Mann war ein Künstler und machte das und wir gingen dann zusammen zum Kommandanten, der zeigte ihm die Papiere und er sagte, der Junge ist erst 16 Jahre, den kannst du nicht deportieren. Da saß der Kommandant da rein und gab mir einen Befreiungsschein und ich wurde aus dem Gefängnis entlassen. Ich ging dann am nächsten Tag gleich über die neue rumänisch-russische Grenze, bis ich in das Städtchen kam, nach Sered, wo ich früher gewohnt hatte. Inzwischen kamen auch meine Mutter und mein Bruder zurück, mein Großvater und Onkel und Tanten und andere Leute. Wir wohnten wieder in dem Haus, wo wir gewohnt hatten und so blieb es eine Zeit lang. Dann eine Woche später, 6 Wochen später beschloss ich, nach Bukarest zu gehen, weil ich hatte gehört, dass in Bukarest eine große zionistische Organisation war, die Transporte nach Palästina organisierte. Also es gab keine Eisenbahn damals, alles war ja zerstört. Ich ging teilweise zu Fuß, teilweise mit Pferdewagen und erreichte irgendwann Bukarest, setzte mich in Verbindung mit den Zionisten. Die kannten mich, weil ich ja Gruppenführer war in der kleinen Stadt. Und die verschafften mir gleich einen Platz auf einem Zug, der nach Palästina fuhr. Meistens fuhren die Judentransporte mit Schiffen, aber diesmal fuhren wir mit dem Zug über Bulgarien, Türkei, Syrien, Libanon bis nach Palästina. In Bulgarien wurden wir von den Russen verhaftet, die Russen hatten inzwischen Bulgarien besetzt. Wir hatten ja keine Papiere, waren illegal und wir wurden interniert. Aber Ben-Gurion kam eines Tages nach Sofia und verhandelte mit den Russen und die ließen uns dann weiterfahren. Wir fuhren also weiter, nach 2 Monaten, zuerst nach Istanbul, dann mit dem Dampfer über den Bosporus. Dort wartete bereits die Bagdad-Bahn auf uns und mit der Bagdad-Bahn fuhren wir dann die ganze Nacht durch Syrien, Libanon und kamen am nächsten Morgen in Palästina an.
Du hast dann zuerst in einem Kibbutz gelebt und hast in der Landwirtschaft gearbeitet. Dann bist du in einen zweiten Kibbutz gewechselt, weil du glaubtest, dort wird mehr Deutsch gesprochen, weil da mehr polnische Juden waren. Und du solltest natürlich auch Hebräisch lernen. Das hast du aber nicht gemacht. Du bist in die Bibliothek gegangen, denn dein festes Ziel war, Schriftsteller zu werden. Und deine Erlebnisse, die du im Ghetto gemacht hast, in einem Roman aufzuschreiben. Daran hast du gearbeitet, Skizzen gemacht und das fanden die im Kibbutz aber überhaupt nicht gut und du flogst deshalb raus. Was dir aber nichts ausmachte, weil du wolltest sowieso in Cafés gehen, Du hast dann als Hilfsarbeiter gearbeitet, im Krankenhaus gearbeitet, als Tellerwäscher gearbeitet und hast aber immer wieder geschrieben. Aber du hattest überhaupt keine Schreiberfahrung und in deiner Not hast du dich dann an Max Brodt gewendet und ihm einen Brief geschrieben.
Also Max Brodt war ja der Entdecker Kafkas und er war selbst ein berühmter Schriftsteller und ich kannte seine Bücher und wusste, dass er in Jerusalem lebte. Ich fand seine Adresse und ich schrieb ihm einen langen Brief und bekam auch eine wunderbare Antwort von ihm.
Und die war?
Die war, der sagte mir, ich soll ja nicht verzweifeln. Wenn ich Schriftsteller werden wollte, soll ich das nicht aufgeben, soll mich weiterbilden durch gute Lektüre. Und er empfahl, Goethes Wahlverwandtschaften zu lesen und den Grünen Heinrich.
Von Gottfried Keller. Du bist damals nach Palästina gegangen, weil du dachtest, du kommst zu deinen Leuten. Zu deinen Leuten heißt, du dachtest, du würdest dort Deutsch sprechen können und Deutsch schreiben können. Aber da wurdest du bitter enttäuscht.
Also die Israelis, die Jungen, sprechen überhaupt keine andere Sprache, nur Hebräisch. Deutsch war sowieso verpönt. Und ich hatte keine Familie in Palästina, war allein und ich war 18 Jahre alt und war sehr unglücklich und fand dann durch Rote Kreuz, dass mein Vater den Krieg in Frankreich überlebt hatte, setzte mich mit ihm in Verbindung und fuhr dann 1947 zu meinem Vater nach Lyon.
Dein Vater war ja in Halle geblieben, um das Möbelgeschäft aufzulösen und um seine Eltern zu retten, die hier in Leipzig, das habe ich vorhin erzählt, in der Gustav-Adolf-Straße lebten. Konnte dein Vater seine Eltern retten?
Also mein Vater hatte vorher erfahren, dass meine Großeltern waren ja aus Galizien, das war früher Österreich, aber zurzeit polnisch. Die Nazis deportierten alle polnischstämmigen Juden nach Polen. Mein Vater hat das vorher erfahren und hat sie ins polnische Konsulat gebracht. Dadurch wurden sie gerettet und wurden nicht deportiert. Er brachte sie dann in einem Altersheim unter und er selbst flüchtete nach Frankreich über die nächste Grenze. Aber die Großeltern wurden dann 1942 mit allen Insassen des Altersheims nach Theresienstadt deportiert, wo sie auch starben.
Der Bruder deines Großvaters mütterlicherseits hatte mehrere Schuhgeschäfte hier in Leipzig und hatte eine große Villa am Zoo. Und der war Rumäne und hatte Glück und ist legal noch ausgewandert 1942 und ist eines natürlichen Todes gestorben. Aber du hattest noch mehr Verwandte in der Gustav-Adolf-Straße.
Also ich hatte Verwandte, die hießen Eidinger, die wurden nach Riga deportiert und wurden erschossen von den Nazis. Und die Schwester meines Vaters, Clara, die wurde mit ihrem Sohn in Treblinka vergast. Und die hatte noch Verwandte in der Gustav-Adolf-Straße, die hießen Bienenstock. Die zwei Schwestern konnten sich nach Amerika retten, aber die Mutter und der ältere Bruder, die wurden auch in Treblinka vergast.
Du bist von Palästina mit dem Schiff nach Lyon gereist und du hattest deinen Vater ganz lange nicht gesehen. Das muss ein freudiges Wiedersehen gewesen sein. Und diese Freude wurde aber ein bisschen getrübt, als dein Vater dich dann fragte, Edgar, was willst du werden?
Ich sage, er erzählt ihm, dass ich Schriftsteller werden wollte, was ihn natürlich entsetzt hat, weil er sagt, Schriftsteller ist ein Hungerberuf. Und er zwang mich, ein Handwerk zu lernen. Er war ja vor dem Möbelgeschäft in Halle, war er in Leipzig Pelzhändler gewesen. in Brühl. Und er kannte in Lyon alle Pelzhändler und Küchner und verschaffte mir einen Job als Lehrling in einer Küchnerei. Das lernte ich auch und wurde zum Küchner ausgebildet.
Du hast auch als Küchner gearbeitet, hast aber natürlich das Schreiben nicht aufgegeben, hast immer weiter geschrieben. Aber die Zeit in Lyon war sehr schwer für dich. Du bekamst schwere Depressionen und mit dem Schreiben klappte es nicht. Du hast immer alles wieder verworfen. Aber eines Tages gab es einen Tag, der war für dich fast wie eine große Befreiung.
Ja, ich entdeckte durch Zufall den Schriftsteller Erich Maria Remarque. Ich kannte bereits sein Werk Im Westen ist Neues, aber die anderen Bücher kannte ich nicht. Ich las den Arc de Triomphe, der mich so begeisterte, dass ich beschloss, so ähnlich wie er zu schreiben, auch Dialoge, diese kurzen Dialoge und die atmosphärischen Schilderungen so ähnlich zu schreiben wie er. Und eines Abends ging ich in ein französisches Bistro und bat den Kellner, mir Papier und Bleistift zu geben und ein Glas Rotwein. Und in Gedanken an Remarques Werk Arc de Triomphe schrieb ich die ersten 30 Seiten meiner Nacht.
Das war die große Befreiung und von dem Tag an hattest du auch keine Depressionen mehr. 1951 bist du nach New York ausgewandert. Dein Bruder war schon in New York und eure Eltern sind euch später gefolgt. Erst 7 Jahre später wurde dieser Roman Nacht vollendet. Edgar Hesenrath schrieb in Immigrantencafés, meistens nachts, tagsüber arbeitete er als Kellner und in anderen Hilfsjobs und schrieb alles handschriftlich. Verwarf wieder, schrieb neu. Viele Sachen davon, von seinen Manuskripten, kann man heute in der Akademie der Künste in Berlin einsehen. Edgar Hesenraths Leben wurde bestimmt von vielen Zufällen, wie Sie gerade gehört haben. Und Edgar, es ist überhaupt kein Wunder für mich, dass auch die Veröffentlichung deines ersten Romanes durch so einen komischen Zufall wieder zustande kam.
Also ich hatte, mein Manuskript war handgeschrieben, ich konnte nicht Schreibmaschine schreiben und rief deshalb die Deutsche Zeitung an und bat sie mir, jemanden zu schicken, der ein deutsches Manuskript abtippen konnte. Die Dame am anderen Ende der Leitung hat mich aber falsch verbunden und verband mich aus Versehen mit dem Cheflektor der Zeitung. Ich wiederholte meine Frage und er sagte, ja, Sie sind hier in der falschen Adresse. Ich bin Cheflektor und mache keine Verbindung für Sekretäre. Aber worum handelt es sich? Ich erzählte ihm, dass ich einen Ghetto-Roman geschrieben hätte. Da sagte er, oh, das interessiert mich sehr. Können Sie mir das Buch mal leihen? Ich sagte, selbstverständlich. Und ich schickte ihm das Buch. Der las das und war so begeistert, dass er einen Empfehlungsbrief mit dem Brief der Staatszeitung an den Kindler Verlag in München schickte.
Der Kindler Verlag, der Verleger Kindler, war begeistert von dem Roman und hat ihn auch publiziert, aber nur in einer sehr kleinen Auflage, denn es gab eine Opposition im Verlag und die warf Edgar Hesenrath vor, dieses Buch könne antisemitisch sein. Nach dem, was du alles erzählt hast jetzt über dein Leben, warum dieser Vorwurf an dich?
Also in der deutschen Nachkriegsliteratur, im Westen vor allem, wurden Juden nur als edle Opfer dargestellt. Und das habe ich natürlich nicht gemacht. Meine Nacht, die Typen, das haben Sie ja gehört, was von der Vorlesung, sind arme, verhungerte Schweine, die ums Überleben kämpfen, alles andere sind als Helden. Und die sagten ja, sowas würde missverstanden werden in Deutschland und könnte Antisemitismus erzeugen. Und das Buch wurde unterdrückt.
Du wolltest das nicht wahrhaben und bist 1965 das erste Mal nach Deutschland zurückgekehrt, nach München, bist zum Verlag gegangen, wolltest erwirken, dass dieser Roman nochmal aufgelegt wird, aber das war erfolglos. Aber als du in München warst, erhieltst du ein Telegramm von deinem Vater.
Mein Vater schickte mir ein Telegramm mit der freudigen Botschaft, dass mein Buch vom größten amerikanischen Verlag gekauft worden war, und zwar von Doubleday. Und er riet mir, das sofort zurückzukommen.
Das Buch erschien dann bei Doubleday in New York. Und dann hast du natürlich sofort begonnen, einen neuen Roman zu schreiben. Der erste Roman war sehr realistisch, hat deine Erfahrungen im Ghetto wiedergespiegelt, das, was du gesehen und erlebt hast. Der zweite Roman, eine Satire, eine Groteske. Wie bist du darauf gekommen?
Ja, ich hatte ja bereits einen Holocaust-Roman geschrieben, aber aus der Sicht des Opfers. Ich wollte einen zweiten schreiben, aus der Sicht des Henkers. Und da bot sich die Groteske an, weil der Henker erzählt ja nicht wahrheitsgetreu, sondern schöner und anders. Und dann habe ich die Groteske geschrieben.
Viele von Ihnen werden schon wissen, um welchen Roman es sich handelt. Der Nazi und der Friseur, der wohl berühmteste Roman von Edgar Hilsenrath, der in 18 Sprachen übersetzt wurde. Der Roman erschien in New York bei Doubleday. Der erschien später in einem Taschenbuchverlag, auch in Amerika, in einer großen Auflage. Er erschien in England und in Frankreich. Aber in Deutschland hatten die Lektoren der großen Verlage keine Lust, diesen Roman zu veröffentlichen. Warum nicht? Das werden Sie ahnen, wenn ich Ihnen jetzt ein Stück daraus vorlese. Der Massenmörder Max Schulz kehrt aus dem Krieg zurück, hat einen Sack Goldzähne auf dem Rücken und besucht die Frau seines ehemaligen Kriegskameraden.